Grüezi miteinander zu einer Hallo. ganz lässige neue Folge vom Digitech Podcast mit mir und Philipp Rüegg.
Mit dem Simon Ballis ein bisschen früher reingeschossen, sorry.
Und dem Luca Fontana. Simon hat mal die Fresse.
Einfach schon mal Hater am Anfang. Hey, bei dem Sound ist mir wieder Zink. Habe ich euch das mal weitergeleitet, den alternativen Intro-Sound, den uns auch mal geschickt hat?
Ja, Horror.
Oh ja! Nein, den musst du bringen!
Also, ich nicht so unverblümt sagen, aber weil es nie Feedback zurückkommt von euch, muss ich in Schockstarre verfallen. Vielleicht bringen wir den mal.
Haben wir den schon laufen lassen?
Nein, den habe ich nicht. Der hat er ja noch. Ich konnte den nicht bashen. Der hat er ja so schnell gemacht. Er hat ja so schnell gemacht.
Vielleicht muss ich finde es konzeptionell. Finde ich es eigentlich noch eine coole Sache. Ich finde, man sollte dem. Das ist ein Startpunkt und von dort aus gehen wir weiter. Aber das ist ein guter Startpunkt.
Ja, vielleicht. gut. Vielleicht spielen wir mal ein, jetzt wo wir so davon geredet haben.
Das ist aber auch nicht eine Weihnachtssendung. Komm.
Ja, logisch. Wir müssen ja ein Geschenk haben. Also, das Programm heute, wir reden über das Fairphone 4. Muss ich da hinschreiben. Wo gerade vorgestellt worden ist, dann über China, wo das Internet noch mehr regulieren will, oder generell regulieren will, dann der Windows Store öffnet sich gegenüber Third-Party-Apps. Ja, das hat noch mehr dort. Er verlangt dann eben auch kein Geld mehr, keine Kommission mehr. Dann ganz viele Netflix-News, dort habe ich einfach gerade alles dann drunter gepackt. es gibt einen Netflix-Blog. Und am Schluss gibt es The Book of Boba Fett, da müssen wir noch kurz darüber reden. Da haben sie angekündigt für im Dezember. Dann, der Luca hat schon James Bond gesehen, ich gehe den heute schauen. Kannst du mir bitte alles spoilern, damit ich im Kino alle kann nerven kann? Alle.
Alles.
Und Spielecke haben wir sehr vieles. Ich sage mal die wichtigsten, das FIFA 22, das New World und New World, Kena, Bridge of Spirits und vielleicht noch Sable. Also, komm.
Ist das nicht Sable?
Sable? sie sagen, glaube ich, Sable. aber Sable.
Nein.
Es kommt ja schon vom Französischen, oder?
Sable.
Ja, es ist ein Gag für die Office geschaut haben, wo Sable kommt und sie übernimmt. Und dann meinen sie, sie heißen Sabre und dichtet extra ein Lied am Anfang. Und dann nachher singen sie das Lied dann und müssen es umtexten, weil sie es natürlich auf Sabre gereimt und nicht auf Saber. es ist ein Office-Gag. Sorry, die was gecheckt haben.
sorry für euch, die es gecheckt haben. ich habe eigentlich noch ein Topic, aber das nehmen wir heute nicht rein. Ich glaube, heute haben wir auch sonst schon genug Zeit, weil ich habe gefunden, wir könnten mal über unsere Top 5 Steam-Games reden, die wir am meisten gezockt haben. Aber das machen wir ein anderes Mal.
Okay, alright. Habt ihr übrigens nur noch ganz schnell gesehen, was für ein Licht ich jetzt da bin? Ich habe eine neue Lampe.
Du bist ein bisschen geil.
Meine Lampe ist gekommen. Ja, es ist ein bisschen geil. Es ist natürlich Natural Light jetzt da. Das tut mir natürlich leid für die, die da auf YouTube zuschauen, aber ich habe mir eine affengeile, wer sich das mal gönnen will. Es ist eine Hängelampe, die von der Decke kommt. Heisst Floss OK von Konstantin Grzic, ist der Designer. Ich finde es so geil.
Kann sie flossen? Der Floss?
Ja, sie kann nicht flossen, nein, es ist kein Floss-Dance, aber Floss von Konstantin Grzic, es ist ja so. Das jetzt wirklich, ich bin jetzt genug alt, um mir so Designer-Stück kaufen und I love it.
Damit es wenigstens etwas Schönes in der Wohnung hat.
Ja. Also. Ja, der hure Gaming-PC und PS5 ist es aber sicher nicht. Das ist ja wirklich einfach alles scheiß Design.
Ja, nein, ja, PS5 ist
also. Apropos scheiß Design. Und ich habe euch da mein nicht scheiß Design, mein Keyboard, das ich zusammengebaut habe.
Eben.
Das ist so schwer. Das ist übrigens, da kannst du Gewicht stemmen mit dem Lüpfen.
Hast du jetzt die alle gelobt?
Ja, ich finde, weiss nicht, ob sich das gelohnt hat, das zu lauben.
Jetzt hast du sie alle auseinandergenommen.
Ich hätte einfach so einen aufbewahren, den ich nicht gelobt habe, um es zu vergleichen. Aber der Kevin so, das gehörst du im Fall eh, das ist ein riesen Unterschied. Und ich so, ich weiss es nicht. Vielleicht auch nicht. Weißt du, wenn es aber bei YouTube all die Vergleichsvideos, also dort ist ein riesen Unterschied.
Ja.
Wenn sie die Sound, und die haben ja auch einfach das Mikrofon. Ich weiss nicht, eben, du. Sie tönt auch mal easy, aber ich habe jetzt gemerkt, dass sie mir das US-Layout geschickt haben, statt DE. Und ich explizit bestellt habe. Und Buchstaben weiss ich ungefähr, was sind. aber die Sonderzeichen, weil, eben, keine Ahnung. Wo, eben, der Slash. Wo ist der Slash, Luca? Ohne zu schauen.
Ah, oh, fuck. Irgendwo oben zwischen 5, 6, 7 und
7. 7.
Ich
kann
es
nicht. 7. Ich kann übrigens auch, ich habe auch irgendein komisches japanisches Layout, US-Ansi-Japan-Layout. Darum ich bin langsam recht sattelfest im Zeug.
Ja. Also komm, fangen wir an mit den News. Also das Fairphone, genau. Wir haben einfach gefunden, das nehmen wir auch noch kurz rein. Das haben sie jetzt gerade vorgestellt. Ist ja eben das einzige, ich glaube wirklich, es ist das einzige Phone, immer noch, wo das macht.
Man könnte da wieder Lügen gestraft werden mit Halbwissen, wo es dann irgendjemand beschreibt, aber Shoxing-Ding hat im Fall auch ein Phone draussen und so. Aber das einzige zumindest, was uns bekannt ist, wo fair produziert ist und zwar auf der ganzen Linie und wo du auch kannst, sämtliche Teile einfach austauschen. Also du kannst selber die eigentlich quasi die Kamera rausnehmen, musst nicht irgendwie in einen Handyshop oder so.
Und also auf der ganzen Linie, das hingegen stimmt natürlich nicht ganz. Aber es ist sicher das Fairste. Weißt du, auch die können, glaube ich, nicht alle Sachen. Der Chip zum Beispiel kommt ja von Qualcomm, oder?
Gut, das stimmt, ja. Aber sie haben auch so Sachen wie irgendwie recycelt Gold drinnen und so und die ganzen rare Erde oder wie es heisst. Sachen sind möglichst fair produziert und so. Natürlich können sie es nicht auf der ganzen Linie, aber auf der gänzestmöglichsten Linie.
Es hat es auch nie jemand streitig gemacht. Also, weißt, es sagt auch nie jemand, nein, wir sind ein faires Fall. Ich habe noch nie von einem anderen gehört. Und schreiben es mir nur so gern. Das stimmt, habe ich das. Mir hat mal jemand eins geschickt, wo aber irgendwie noch so, weißt du, wo dann mal kommt. Und wo auch soll fair sein. Aber stimmt, nein, das habe ich nie mehr. Jetzt habe ich nie mehr ein Update bekommen. Ich habe das Gefühl, ich habe mich sogar für die Newsletter angemeldet. Aber ja, das Fairphone 4, so die interessanten Sachen, 5 Jahre Garantie.
Das ist verrückt.
6 Jahre Updates, wenn sie es anbieten.
Boah. 6 Jahre?
Ja, 6 Jahre.
Fuck, nee, das ist verdammt lang.
Ja, ich glaube, das Google hat es auch gehabt, aber jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, auf wie viel.
Sicher
nicht
3 oder so.
Ich glaube jetzt gerade, ob es 3 oder 5 sind.
Die ich wollte jetzt 4 sagen.
Alright. Ich weiß nicht mehr. Aber ich weiss, die haben, ja genau, die haben das auch mal gepusht. Was ich, meine, 2 Jahre ist ja eh das Lumpigste überhaupt.
Ja.
3 ist dann so, okay. Aber gut, wenn das Telefon nicht so lange hat, dann ja, never mind. Aber und es ist das Mittelklasse-Telefon mit so Snapdragon eben 750G, 6 GB oder 8 GB RAM und so Zeugs. Mm. Also alles, jetzt nichts. Mega speziell. Das Akku fast 4000 mAh, das klingt okay. Kein Kopfhöreranschluss mehr, das finde ich noch speziell.
Oh, das haben sie es doch auch weggenommen.
Ja, das haben sie doch immer gehabt. Sonst.
Ja.
Sind das noch die letzten gewesen?
MicroSD haben sie hingegen noch, Dual-SIM und so.
Dual-SIM, es hat alles, ja. Es ist halt immer ein bisschen schade, dass das natürlich nie ein Flagship ist und dann kannst du sagen, okay, ja geil, jetzt kaufen wir es und ich behalte es jetzt in diesen 5 Jahren. Ich habe viele Kollegen, die es haben, also nicht jetzt Vieri, logischerweise nicht, aber Vorgängerversionen. Und es ist dann halt schon so, wenn du jetzt das Handy kaufst mit diesen Specs, dass das dann so in 3 Jahren wird schon langsam ecklig so, oder? Mhm. Und nach 4, also weißt du, wenn die 5 Jahre Garantie, das ist auf dem Papier nice, aber in 5 Jahren ist das halt einfach auch ein Knochen, oder?
Ja.
Cool ist natürlich, du kannst Batterie auswechseln, das ist ja meistens das Problem dann bei so älteren Handys, dass Batterie irgendwann wirklich schlapp macht und so. Aber ja, und dann musst du vielleicht halt mal wieder neu aufsetzen und so. Und wenn du jetzt nicht unbedingt die grössten und wichtigsten oder verrecktesten Games und so spielst, ich glaube, das ist schon noch geil. Also,
ich glaube, es ist einfach, es ist easy, oder? Es ist halt Mittelklasse. Ich glaube, ich habe das Gefühl, mein Pixel 5 hat auch den Chip drin. Bin nicht sicher, ob der 750G oder 750, aber einfach so ein Mittelklasse-Ding. Ich meine, es ist halt auch nicht, gut, nein, das ist auch okay. Es soll ja auch nicht drecksbillig sein, das funktioniert ja sonst einfach auch nicht, oder?
Aber das ist ja das, es muss ja auch genug getestet sein, wenn die 5 Jahre Garantie ist, oder? Wenn du dann irgendwie einen hardware-mäßigen Fehler irgendwie plötzlich entdeckst, dass du wenig getestet hast, oder was weiß ich, und alle musst zurückrufen. Ich meine, das ist eine kleine Bude aus Holland, also das ist nicht irgendwie.
Nein, aber ich meine, weißt du, auch sonst, für den Preis kommst du schon sehr gute Telefone über. Aber eben, das ist halt das, was du da zahlst, wenn du etwas, wo du ein fair produziert wird. Oder?
Was haben wir, 600 Stutz bei uns im Shop, oder?
Also, sind bei uns Preise auch schon drin? 650 Euro ist einfach der offizielle Preis.
Ah, warte schnell, ich schaue schnell bei uns. 579 Fairphone 4 mit...
Aber das ist Euro. Jetzt bist du auf der Galaxus D-Seite, oder?
Nein, ich bin auf der digitec.ch. 79 Franken für 128. 256 GB Speicher ist 639.
Okay.
Schöne Farbe, so ein cooles Grau, ein cooles Grün, finde ich noch. Mhm.
Du, ich finde es geil. Mich regt wirklich mehr auf. Mir wäre es jetzt in allem ein bisschen schlecht, oder? Weil ich hätte gerne eine bessere Kamera. In der Vergangenheit haben sie nicht so eine gute gehabt. Das muss ich ja noch zeigen. Aber ich finde einfach, wieso können nicht verdammt nochmal die anderen Hersteller für die verdammten horrenden Preise, die verlangen, ein bisschen fairere Geräte machen? Weil man hat den Eindruck, die sind überhaupt nicht fair. Also, das ist irgendwie kein Aspekt, oder?
Wenn sie es rausheben, dann wird meistens. Wir haben im Fall wirklich jetzt mittlerweile faires Date und das, aber oder? Dann müssten sie die anderen Sachen auch rausheben, Produktion und so.
Voilà. Und Fairphone macht halt. Aha. Vor allem zugeben, eigentlich, dass es vorher nicht fair war.
Ja, das ist es.
Das mal mit dem Fonden, wir jetzt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair bezahlen. Mhm. Oder so Zeugs.
Vorher haben wir sie geknüppelt.
Ja. Das haben wir jetzt.
Genau, jetzt verschlimmen sie nicht mehr.
das ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger. Und die andere Frage ist halt, wenn jetzt iPhone 13 Pro kommt, für 1200 Franken im Shop. Und du hast aber die Möglichkeit, das iPhone auch für 1500 Franken zu kaufen, wissend, dass es tatsächlich fair hergestellt wurde. Würdest du das machen? Oder würdest du sagen...
Aha,
also, ich weiss nicht, was das heisst. Oder das iPhone fair herzustellen, wie viel mehr Geld das wäre oder wie viel teurer das wäre. Oder
logisch kommt es darauf an. Aber ich meine, es ist wie ein Spend, den du machst im Jahr. Oder? Dann überlegen wir halt vielleicht irgendwie... Da habe ich etwas, das ich auch nutzen kann, aber zahle dafür mehr. Also überlegen würde ich mir sicher, oder? Aber ich würde mir einfach auch nicht das iPhone kaufen, das 1300 Franken kostet.
Ja, eben. Das also, ich meine, wenn man sagt, von den anderen Herstellern, oder jetzt da, die holländische Bude, die macht das, 600 Stutz, hast du ja vorher auch schon gesagt, kann man schon recht gute Handys auch so bekommen. Also die sind halt nicht fair hergestellt, aber schon nicht wenig, 600 Stutz. Ja. Also es ist schon so etwas, wo du sagst, ich nehme in Kauf, dass das Handy jetzt halt vielleicht in 2-3 Jahren wieder schon links und rechts spüren, dass es nicht ganz die beste Hardware drin ist. Dafür ist es fair hergestellt. Mhm. Es sind halt 600 Stutz und ich möchte gerne ein Handy haben, wo ich nicht nach 2 Jahren finde, jetzt ist langsam wieder Zeit für ein neues. Und wenn das die grossen Hersteller machen mit ihren jetzt schon 1000 Franken Phones und dann noch mehr Geld quasi für das verlangen, ist halt wirklich die Frage, wer kauft das dann?
Oder weißt du, also, dann
ist es wirklich zu viel. Sie könnten natürlich einfach ein wenig ihre eigenen Taschen streichen.
Das wäre das Schöne, aber ich glaube.
Ja, ich meine, es ist schlussendlich einfach ein bisschen schlechtes Mittelklasse-Phone zum Preis von einem bisschen besseren Mittelklasse-Phone. Also eigentlich genau der Market, wo ich drin bin. Mhm. Das ist absolut das Maximalste, was ich würde zahlen. 600 Stutz für das Telefon, mehr zahle ich nicht mehr. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und von dem her eigentlich, die haben es schon noch gescheit gemacht. Natürlich, jetzt kannst du dir irgendein OnePlus Nord 2 kaufen, das wahrscheinlich viel fetziger ist und 100 Stutz weniger kostet. Aber ja, es ist dann halt der Persilschi, wo du dich frei kaufst für dein gute Gewissen, oder?
Aber wahrscheinlich müsstest du es wirklich anbringen, auch andere, also vielleicht nicht nur eine kleine Bude, sondern auch die grossen Hersteller, ein Mittelklasse-Phone für 600 Stutz, wo aber auch die Specs hat von einem 600 Franken Hotel. 600 Franken Smartphone auf den Markt zu bringen, aber fair produziert und dann schauen, sagen die Leute, dann kaufe ich jetzt das OnePlus statt, keine Ahnung, Pixel 5 zum Beispiel, um schauen, ob das dann tatsächlich, wenn du wirklich die Hardware kannst, die gleich hin tun, aber mit einem Label fair hergestellt, ob das ein Pull, ein Trigger ist oder ein Hebelwirkung hat, sozusagen ein Anreiz.
Ich fände es mega geil. Ich kaufe ja auch, versuche es mittlerweile überall, ich finde, es gibt einem einfach auch ein gutes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, okay, man hat nicht irgendwelche verdammten 10-Jährigen in den Stollen geschickt irgendwo, oder? Damit ich das fancy Telefon habe. Also komm, apropos Kinder, die man in den Stollen schickt. China.
hey!
China-Bashing.
Nein, gut. So aufgegriffen ist das ja leider nicht. Aber diesmal geht es nicht um irgendwelche Zwangslager, sondern es geht darum, dass China das Internet noch mehr regulieren möchte. Und zwar möchten sie internationale Firmen so ein bisschen in Pflicht nehmen, oder? Luca?
International, bis jetzt reden wir von chinesischen Firmen. China möchte China regulieren, das ist nichts Neues. Und vor allem, wenn sie ihr Internet noch mehr regulieren, das ist eine Nachricht, die heute Nacht rausgekommen ist. Darum habe ich das auch gerade für heute Morgen auf den Podcast genommen. Nämlich Cyberspace Administration of China. Das ist so eine chinesische Behörde, die im Moment, glaube ich, so ziemlich die vielleicht mächtigste, kann man nicht sagen, aber sie ist recht am Wüten, am Zensieren, am Machen und am Tun. Von dort haben wir auch schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört, was da wieder Neues reguliert wird. Und jetzt ist der neueste Streich, dass man die Algorithmen im Internet, also die Algorithmen, die die grossen Internetbuden brauchen, ich sage jetzt mal einfach zum ja, künstliche Intelligenz steuern, zum steuern, was du siehst im Internet, was für Informationen zu dir kommen, in welchem Umfang und wann und wie und wo, also da die berühmte Informationsblase, wie man das so schön auch schon sagt, dass man das will regulieren, sprich, ja, sie wollen den Internetfirmen 3 Jahre Zeit geben, um Algorithmus-Überwachungscodes zu entwickeln. Und was sollen die Überwachungscodes machen oder beziehungsweise warum sollen die ihre Algorithmen mehr regulieren? Sie sagen, also die chinesische Regierung sagt, hey, Algorithmen spielen eben eine wichtige Rolle im Internet, in der Verbreitung von Informationen. Sie ermöglichen auch Wachstum im Internet, auch gerade für die digitale Wirtschaft vor allem. Und sie sind verdammt mächtig. Und genau darum muss man sicherstellen, dass die Algorithmen fair, transparent sind und die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern auch schützen tun. Also vielleicht jetzt bei uns im Westen, wäre da Diskussion Google, Facebook, Amazon und so weiter, was die da alle für eine Macht haben und wie die alle steuern, was für Informationen wir sehen. Und wie kann man das ein bisschen regulieren oder wie kann man das machen? Ja, was heisst das aber in China? China ist ein Einparteienstaat. Das heisst, es gibt keine Diskussion, es gibt keinen Diskurs darüber, was gut, was politisch korrekt ist und was nicht. Und genau darum geht es, oder? Dass Peking sagt, hey, die Algorithmen, die Informationen, die verbreitet werden, die müssen politisch korrekt sein. Die müssen richtige ihre sozialistische Werte vertreten, so wie sie sie sehen. Sie müssen die richtig politisch richtig haben. Sie dürfen keine zweifelhaften Inhalte haben. Und was eben zweifelhaft ist und was nicht, das entscheidet China oder das entscheidet eben genau die eine Partei. Und ja, darum ist das ein grosses, grosses Problem, so etwas, wenn das vom Staat kommt. Wie wollen sie das Ganze durchsetzen? Wie gesagt, mit dem Algorithmus-Überwachungscode, das müssen die Internetfirmen, sie müssen sich eigentlich quasi wie selber regulieren. Sie müssen selber schauen, dass auch der Code, den sie dann entwickeln, dass der regelmäßig überprüft und gewartet wird und geschaut wird, dass er keine Sicherheits- oder ethische Mängel hat. Und chinesische Behörden, eben die CAC, die ich am Anfang erwähnt habe, die tut das, die Bemühungen beobachten, ganz, ganz nah beobachten und allenfalls schonungslos vorgehen, Zitat, wenn da schädliche Algorithmen oder unzureichende Bemühungen festgestellt werden von diesen Internetfirmen, die eigenen ja, Algorithmen so zu regulieren, dass sie genau die Informationen weitergeben, die die Partei will.
Eben also Zensur.
Das ist klar. Also, aber das betrifft so von Suchresultaten zu Empfehlungen und so, dass du wirklich auch dort, das ist schon krass.
Also oder was irgendwie. Du eben auf deine, also ich meine, wir reden da jetzt halt von Facebook und Google und so, aber in China, die haben ja x verschiedene grosse Internetfirmen und Suchgiganten, die wir da im Westen noch nie gehört haben, aber die haben dort mehr User und Nutzer als wir da in Europa oder so. Und ja, eben, also die Internetblase, das ist ja das Thema. Also wer da mal sich ein bisschen schlau machen will, der Social Dilemma auf Netflix ist, glaube ich, gibt einen recht guten Einblick, was das bedeutet. Also quasi, dass ich, wenn ich mich im Internet bewege, ich bewege mich eigentlich immer ein bisschen so in meiner Blase, wo ich eher auf Informationen und Fakten stoße, die zu meinem persönlichen, sag mal, meiner persönlichen politischen Überzeugung passen, zu meinen sozialen Überzeugungen, als vom Gegenteil. Also Beispiel, ich bin Trump-Gegner. Ich will mehr Infos sehen, was der Trump alles schlecht gemacht hat, als dass ich Infos sehe, was der Trump tatsächlich gut gemacht hat oder wo er tatsächlich recht hätte. Weil Internet macht nur halb so viel Spass, wenn ich ständig konfrontiert werde mit irgendwie Informationen, die mir nicht passen. Oder? Also lebe ich eigentlich, machen all die sozialen Medien, dass ich eher Spass habe am Internet und damit mehr Zeit im Internet verbringe, indem ich halt auch Sachen sehe, die mir passen und wo ich mich bestätigt fühle in meiner Weltansicht. Ja. Und das ist immer die Gefahr, dass man irgendwann mal nicht mehr sieht, wo hört quasi die Blase auf und wo fängt tatsächlich ein Austausch, ein freier Informationsaustausch an. Oder?
Es ist bei uns ja, eben, klar, also bei China, dort interessiert es mich ehrlich gesagt mehr, manchmal, wo führt das an?
Ja.
Weißt du, wo irgendwie, also wenn du das Volk anerziehst, wo dann irgendwie wie nicht sich gewöhnt ist, irgendwie dann so, ich sag so, was denn, kritisch zu denken oder, weil es wird ja immer schwieriger, logischerweise, wenn dir Informationen fehlen. Ob das wirklich einfach funktioniert, so das, was die Partei will, oder? Vorher so, hey, wir können super unser ganzes Volk einfach kontrollieren, indem wir einfach alles blockieren und genug dafür sorgen, dass dem Volk gut geht, ob das wirklich dann einfach aufgeht. Oder ob du dann auch wirklich irgendwie die Entwicklung hemmst, oder? Das ist ja auch was man so bedenkt, weil Entwicklung tut man oft mit der Demokratie in Zusammenhang bringen, weil die Leute sich können frei entwickeln, oder? Und durch das, wie schaut ja, ist im technologischen, im wissenschaftlichen Bereich besser, aber ich meine, die sind führend, die führen Bereiche, oder? Trotzdem. Aber wie du das eben angetönt hast, ich meine, bei uns ist es schon in vielen Sachen ähnlich, oder? Irgendwie, gerade letztens durch das Beispiel mit Google und Apple, wo die so eine App von den politischen Gegnern in Russland doch einfach aus dem Store gekickt haben.
Genau.
Oder? Und das ist irgendwie da tut man schon bei uns im Westen, oder? Da tut man einfach eingreifen, wenn.
Das habe ich mich eben auch gefragt bei der Recherche. Inwiefern sind wir da im Westen auch schon von so Sachen betroffen, wo der Staat offen oder nicht offen eigentlich auch schon eingreift oder eingreifen versucht, was jetzt du auf Google findest oder was nicht. Und da gibt es auch, glaube ich, Praktiken. Da gibt es ja auch Geschichten, wie da Wahlbetrug gemacht wird oder nicht. Ja. Wie da Informationen gestreut werden, eben falsche Informationen über den politischen Gegner, die aber nachher über die Algorithmen in den sozialen Medien trotzdem dort verbreitet werden, wo du eigentlich deine Wählerschaft hast und wo du willst, dass sie ankommen, dass sie bestätigt werden in dem, was eigentlich sie sagen und die Meinung dann auch nach außen weitertragen und andere überzeugen, oder? Also wie da mit Falschinformationen gezielt geschafft wird. Und China, Peking, wenn du die Dings durchlesest, die Ankündigung, die sie gemacht haben, tun sie auch ein bisschen auf das abzielen. Also, dass sie eben sagen, ja, das ist gefährlich, dass da mit Falschinformationen Meinungen aufbauen. Aber weißt du, was tun sie da? Also, es ist schon ein bisschen Indoktrination, was da passiert. Wenn sie jetzt sagen, irgendwie, harmloses Beispiel, blaue Autos sind besser als rote Autos. Und das ist ja genau das. Das ist eine Partei, also eine Stimme, das ist der Präsident, wo sagt jetzt, heute steht drauf und findet, blaue Autos sind besser. Und jetzt sagt er, das ist politisch korrekt oder das ist moralisch, ethnisch, ist das so, dass Autos müssen blau sein. Und das wird dann wird er sagen, jetzt müssen all die Algorithmen darauf hinarbeiten, dass das Volk auch denken tut. Einfach weil einer das bestimmen hat. Es gibt keine Diskussion, ob blaue Autos oder rote Autos oder gelbe Autos. Es ist einfach einer, der das sagt.
In China ist es relativ klar, bei uns ist es halt noch ein bisschen anders, weil es internationaler ist. Eben, weißt, weil Google hockt nicht in der Schweiz, oder? Selbst wenn jetzt bei uns die Regierung möchte Google kontrollieren, ist halt anders, das ist in einem anderen Land. Wenn es die USA wiederum probiert bei Google, das ist wieder ein bisschen naheliegender, oder? Also, das machen sie ja zum Teil mit ihren Firmen. Aber ich glaube eben, weil bei uns das Internet gegen außen nicht so zensiert ist wie in China, es hat schon noch eine andere Situation. Aber überall, allen Knotenpunkten so, gibt es natürlich schon auch viele so Mechanismen, die dann ähnlich sind, wo dort wird gefiltert, dort mischt ein bisschen rein, dort streut ein bisschen. Ja, also,
oder vielleicht auch die gegenteilige Situation, dass eben plötzlich Privatfirmen wie Amazon oder Google oder so, wo auch die ganzen Server kontrollieren, wo eigentlich mehr oder weniger das Internet drauf stattfindet, dass die eine unfassbar grosse Macht haben. Oder? Ja. Also was heisst das auch auf der anderen Seite, wenn nicht der Staat Macht hat, sondern die Privatwirtschaft sozusagen? Wie können sie das nutzen, um ihre Interessen zu steuern? Und
das ist
auch,
sehr.
Ja, auch dort kann man, glaube ich, lang und breit darüber diskutieren, was jetzt tatsächlich besser ist, dass der Jeff Bezos da über uns bestimmt oder der Bill Gates oder halt der chinesische Präsident. Oder
das. Alle wollen das chippen. Alle wollen das chippen.
Alle sind wir chippen. Das sind wir also schon lange. Seit allen Impfungen.
Dann wechseln wir zum nächsten grossen Unternehmen und zwar Microsoft. Dort geht es sich in die andere Richtung. Statt kontrolliert wird dort geöffnet. Und zwar der Windows Store. Ich habe das eigentlich noch interessant gefunden, weil es potenziell viel Auswirkungen hat. Oder der Windows Store ist der, wo niemand braucht. Weil er einfach ein trashig ist. Windows 11 ist besser, aber ich habe gesagt, ein bisschen. Weißt du, ein Scheiße ist ein bisschen immer noch scheiße.
Ich brauche ihn tatsächlich nicht. Ich kann gerade mal schnell rein und
schauen, was ich denke. Nein, eben. Genau, jedenfalls der Windows Store, oder? Also dort, wo man kann Apps installieren beim Windows, wo wirklich, glaube ich, die wenigsten machen. Der öffnet sich, und zwar, dass du, also du kannst jetzt gibt's schon Third-Party-Apps dort zum Installieren. Aber er tut mit einem Update jetzt erlaubt es, dass Third-Party-Apps könnte in die Stores veröffentlichen. Also die erste werden zum Beispiel Amazon sein und Epic Store. Den kannst du dann dort runterladen und der Clou ist, dass sie keine Transaktionsgebühren mehr zahlen, oder? So wie es jetzt überall in allen Stores üblich ist.
Ja.
Im Google Play Store, im App Store, überall, oder? Wenn Netflix oder irgendeine App dort drin ist, nein, Netflix ist aber, glaube ich, eine Ausnahme, genau. Gleich. Die normalen Apps, oder? Wenn die eine Transaktion machen, müssen sie ja Fortnite. 30% abdrucken. Genau. Wenn sie genug über Fortnite geredet. Dann müssen sie 30% abdrucken. Und das ist jetzt hier nicht so.
Aber nicht, wenn du eine Software rein tust und die kostet 40 Stutz, dann musst du schon etwas abdrucken, oder?
Ich weiss nicht genau, wie es ist, wenn die Bezahlung
im Windows Store wirst. Genau. Also werden sie schon ein Prozent ab.
Das weiss ich jetzt nicht. Aber die können zumindest ihre Stores anbieten und dann in dem Store wiederum. Die App, ich nehme an, die App wird sich dann nicht gross oder nicht unterscheiden zwischen dem Epic Store App, wo du direkt über die Webseite runterlässt, oder? Ich habe das Gefühl, es wird wieder gleich sein. Und der Vorteil von dem wäre natürlich.
Es ist nur in App, ja. So wie ich das jetzt lese, ist das tatsächlich nur in App Purchases, was nicht.
Genau, taxed. Aber immer. Das andere wäre ja auch, eben, das wäre natürlich noch geiler, aber immerhin. So macht es natürlich für viele User einfach sicherer, oder? Weißt, wenn sie können im Windows Store. Ihre Programme installieren. Statt dass sie auf irgendeine Webseite gehen, eine App suchen, wo halt viele dann schon mal dort scheitern und auf einer komischen Seite landen, kannst du sie einfach dort gehen und installieren. Ich meine, wäre grundsätzlich auch einfacher, wenn du einfach könntest, dann könntest du Windows-Taste drücken und irgendwie den Namen von einer App eingeben und es würde gerade den Store durchsuchen und dann könntest du sie so installieren. Das fände ich auch verdammt komfortabel. Mhm. Also weißt du, wenn einfach alle ihre Apps würden dort drin anbieten und es dann natürlich nichts kostet, dann hast du ja wirklich keinen Nachteil und würde ich behaupten, auch als eben Entwickler nicht. Weil das ist ja für dich auch einfacher, wenn die Leute... Sie können es immer noch bei deine Webseite vermutlich abladen. Aber ich bin recht gespannt, wo das einfach hingeht. Ob es jetzt das wirklich so wie ein paar Ausnahmebeispiele werden bleiben, dann gibt es dann die paar grosse, weil ich habe wirklich das Gefühl, der Windows Store ist so ungenutzt momentan.
Mhm. Ich habe genau den Flugsimulator installiert, weil ich einen Code bekommen habe für den Windows Store. Das ist alles.
Ja, oder irgendwie die Your Phone App habe ich installiert und ich glaube die Xbox App, die ist ja
die muss auch über Store sein. Die muss auch über den. Wobei eben im Windows Store innen noch Gaming gibt und dann, das ist auch so verwirrend.
Nein, ich weiß. Darum eben. Genau. Aber das, je nachdem, könnte das noch.
Ich bin gerade, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben im Microsoft Store.
Nein, Phil, hast du apropos ganz etwas anderes, hast du jetzt Windows 11 installiert, oder was? Ist das schon
ich jetzt so. Ich habe es jetzt sogar auf dem PC, wo ich jetzt am Streamen bin, also meinem Haupt-PC installiert. Du kannst ja jetzt Preview, sozusagen die finale Version, kannst jetzt du schon haben. Also nicht Beta, sondern wirklich das Final Preview, wie es heisst, habe ich drauf da. Und ich habe auf meinem Laptop es mal noch resettet, weil dort habe ich zuerst schon die Entwicklerversion, dann die Beta-Version. Und es war so langsam gewesen, weil ich habe wirklich das Gefühl, das ist... Die von diesen verschiedenen Versionen, das hat es irgendwie nicht gut vertreibt. Das kann ja manchmal so sein, oder? Das Hin- und Her-Upgraden von verschiedenen Versionen, dass es nicht sauber läuft. Das ist wirklich, zum Teil der Browser ist so langsam gewesen. Und ich muss fürs Review ist es gut, habe ich es mal können, das Windows 11 von Grund auf aufsetzen. Dann siehst du den Installationsprozess. Ja. Ja. Aber ja, läuft bis jetzt.
Ja, ja.
Also, dann zweitletzte News, wo wir eben. Ich habe eine Sammelsache gemacht, weil ich habe nachher gesehen, es hat so viele Netflix-News gegeben, darum habe ich das gerade in einem Blog zusammengenommen. Das erste, was ich interessant gefunden habe, ist, dass Netflix sich ein Game-Studio gekauft hat. Mhm. Und das ist ihr das erste. Und das sind die Oxenfree gemacht hat. Also Night School Studio heissen die. Und Oxenfree, das habe ich gegamed, das ist echt geil, so ein Mystery-Adventure, so Point-and-Click-mäßig. After Party haben sie auch gemacht, wo irgendwie dort bist in der Hölle und irgendwie mit dem Alkoholiker-Teufel musst du irgendwie Zeugs machen. Es war witzig. Witzige Story. Jedenfalls, die haben es jetzt gekauft. Ich glaube, Oxenfree 2 haben sie immer noch gesagt, beeinflusst die Übernahme nicht. Aber ich finde es einfach interessant, weil es zeigt, solche wirklich die Bemühungen von Netflix in dem Gaming-Bereich Fuß zu fassen. Und das geht ja dann auch das Gleiche raus, wo der Luca erst über das berichtet. Mhm. Und dass man jetzt ja wirklich kann, in der Android-App Games über die Netflix-App spielen. Und Die erste, ehrlich gesagt, ich weiss nur gerade Stranger Things, wo wir zwei, glaube ich, gestreamt haben.
Ja, Stranger Things, es gibt zwei Stranger Things Games, was also mal
zum ja, Test, Stranger aber, Things Season bei 3 oder so ist, glaube ich, ja, das genau. Ding.
Aber kann man es bei uns? Ist es nicht einfach für nur irgendwie in Polen oder so?
Eben, das sind sie jetzt eben gerade ausgeweitet auf Italien und Spanien.
Ah.
Und es gibt es noch, und eben so als Beta. Nein, genau, bei uns in der Schweiz gibt es noch nicht.
Okay.
Aber es gibt es jetzt doch schon in ein paar Ländern und dann kannst du wirklich über die Mobile-App, ja, weil kannst du nicht wie das Game auswählen und dann kannst du das Game spielen. Macht ja Sinn, weil das sind ja auch Mobile, unter anderem Mobile-Games. Ich glaube, ich habe es am PC gespielt, aber man kann sie natürlich auch Mobile spielen. Und ich habe sogar die letzte auch wieder gesehen, sie haben dann noch ein PC-Konsole-Game von dem Action-Film da. Ah, wie der geheissen? Wo sich John Wick-mäßig ist, gerade jetzt läuft auf Netflix. Wieder mit einer Frau in der Hauptrolle.
Old Guard.
Nein, es ist ein Wort. Ich glaube, ihr Name. Weißt?
Oh, shit.
Keine ja, wenn es gesehen haben, das sicher auch schon. jedenfalls, hier kommt auch noch ein Game raus zu dem dazu. Aber wie gesagt, das ist eben das PC-Game, wo dann ja genau nicht. Kate. Kate.
Kate. Sagt man nicht. Gut. Aber wie ist das eigentlich. Genau, eben, wie ist das? Also, du hast die Netflix-App auf dem Handy, gehst unter irgendwie
in Gaming, ja.
Gaming, siehst ein Game, klickst drauf und dann kommst du aber in App Store zum Abladen, oder?
Nein, nein.
Direkt
so,
los.
So wie ich das.
In der App.
Wie ich das. Ich habe den Ablauf nie so durchgesehen, aber wie ich das verstanden habe, startet das Game dann dort. Dann installierst du es auch über Netflix.
Mhm. Okay.
Also, sonst fände ich es sehr weird.
Ja, ich eben auch. Und vor allem am Anfang sind sie ja, es hat ja einen Grund, warum sie jetzt nur mit Mobile Games anfangen und nicht irgendwie, dass du am Fernsehen plötzlich über. Das ist ja noch am Anfang, die erste News war ja, gewesen, Netflix will Gaming machen. Und dann ist ja die Frage, ja, heisst das, sie haben jetzt plötzlich eine Streaming-App à la Google Stadia auf dem Fernsehen, wo du einfach in Gaming gehst und nachher auf dem Fernsehen das Game streamst? Oder wie genau? Und
also es startet schon, also genau, die Games sind dann schon separate Apps.
Ja.
Wie geht's da? Shooting Hoops, Card Blast, Teeter Up, Stranger Things ist das Einzige, was ich kenne. Sonst, ja, einfach die zwei Stranger Things, ja. Ja, ich glaube, jetzt momentan ist es wirklich noch so ein bisschen komisch, wie es läuft, vermutlich. Ja. Ich glaube, irgendwann wird dann schon alles. Es leitet dich, glaube tatsächlich noch über den Store irgendwie um.
Ich habe eben mal auch gemeint, es wäre da so, dass du quasi zwar nachher schon die Games halt aufgelistet siehst, aber dann gehst du halt schon via App Store.
Aber du musst nicht zahlen, weil es. Weil sie es irgendwie dann verlinkt über die Netflix-App. Weil das Ding ist ja natürlich, dass die Games ja kosten würden, oder?
Genau. Das bist natürlich, du hast schon, weil du das Netflix-Abo schon zahlst, sind Games an sich dann gratis. Ja. Das ist ja auch, das haben sie ganz klar gesagt, da gibt es keine zusätzlichen In-App-Käufe und keine Käufe. Das ist alles im bestehenden Abo dann schon inklusive.
Okay.
Einfach ja, das macht ein bisschen mehr, um zu sagen, Netflix-Abo ist gut.
Genau, okay. Dann sind es wirklich vermutlich nur über den Store. Ja, das macht es vermutlich einfach auch einfacher, oder? Eben, apropos gratis, das wird vermutlich. Keine Ahnung, ob das uns auch jemals betreffen wird, aber in Kenia gibt es ein gratis Netflix-Abo seit neuestem.
Aha.
Und hat ein Viertel vom Angebot, von ihrem Film- und Serienangebot, ist enthalten und das ist wirklich gratis. Hat auch keine Werbung. Ich habe zuerst gemeint, es ist Werbung. Aber das ist wirklich gratis und dann einfach, wenn du das ganze Angebot möchtest, dann kostet es.
Crazy. Machen sie auch einfach nur so eine halbe Staffel, weißt du? Dass nachher eventuell weiter schauen.
Gute Frage, wie es beschränkt ist. Eben einfach, genau, eine komplette Staffel.
Es ist alles so drin, aber nur die ersten drei Folgen.
Das ist auch urgenial. Oder ein Film, nur immer die erste Hälfte.
Ja. Und sonst musst du zahlen. Nein, das wäre so ruchlos. Das kannst du nicht bringen.
Ja, das wäre verdammt dreist. Bei der Serie könnte man aber vorstellen, dass nicht alles Staffeln.
Vielleicht so, ja. Vielleicht das nur die erste Staffel oder etwas, aber so eine halbe Staffel können sie nicht bringen.
Das wäre wirklich geil. Grossartig. Und dann das Letzte, da hast du gerade, Luca, du ja die Story dazu gemacht, dass sie haben ja die Daten veröffentlicht, Zahlen, welche die populärsten Serien sind, die am meisten geschaut sind. Und es war Bridgerton oder so, gewesen, oder? Und jetzt ist es offenbar gerade abgelöst worden durch Squid Game.
Ja, das muss ich dringend nachschauen, diese Serie.
Ich habe es auch gesehen.
Er hat gesagt, hast du es gesehen? Es nimmt mich wunder, was meinst du dazu, Mann? Du musst es schauen.
Ich habe auch den Trailer gesehen. Ich habe gemeint, es ist ein Film. Und dachte, doch, dann
schaue ich
es. Es ist eine Serie. Was ist das? Eine südkoreanische Serie?
Ich glaube, ja.
Wo es darum geht, dass irgendwie arme Menschen, also Menschen mit irgendwie keine Ahnung wie viel Schulden, können sich dort bei den Squid Games melden wo mehr oder weniger eigentlich, Squid Games, es geht ja um Kinderspiele eigentlich. Und wenn du gönnst, dann werden dir deine Schulter lassen und der Spin ist, dass natürlich die Kinderspiele brutal mörderisch und tödlich sind und du möglichst dabei sollst sterben. Irgendwie bei so Köpfen, keine Ahnung.
Okay, das
Seile ziehen und so Bullshit. Aber es tönt weird genug, um es unbedingt mal zu
schauen. Kommt gerade auf meine Liste. Ja. Genau, das hast du wieder abgelöst. Das finde ich schon noch krass. Dass eine südkoreanische Serie die meistgeschaute von allen soll sein, das ist doch Hurenstrauß. Ja, sonst ist doch immer irgendwelche Ami-Scheiß. Mhm. Obwohl Bridgerton ist das vielleicht britisch. Weiß jetzt nicht. Schon gleich.
Ja, aber es zeigt einfach, dass ein Koreaner mega. Ich meine, Korea ist das. Da haben die gewusst, dass das. Also, das ist jetzt wieder nicht mal so halb wissen, aber dass Koreaner natürlich massiv in das investieren. Mhm. Also, der Staat selber. K-Pop und koreanische Filme sind sehr staatlich unterstützt, weil die Märkte gesehen in dem und so, oder? Und das nach einem Ding, der Oscar gewonnen hat, wie heisst der Film? Parasite. Und dass jetzt das Squid Game so erfolgreich ist und das K-Pop so erfolgreich ist und dass alle Kids mega auf Korea abfahren und so. Das ist nicht einfach ein Zufall. Das ist nicht einfach irgendwie so mal passiert. Sondern wirklich etwas sehr Spannendes dazu gesehen über K-Pop. Und das wird das in der ganzen Kultur sein. Also, von dem her, ist sicher überraschend, aber auch nicht so überraschend, wenn man das so ein bisschen dahinter kann.
Wobei, man muss natürlich auch sagen, also bei diesen Zahlen, das habe ich auch schon mal Artikel geschrieben, muss man sagen, Netflix hat ganz eine eigenartige Art, wie sie das tun, werden, die Zahlen. Also es ist eigentlich, wenn sie von Zahlen redet, eben so wie viel Number of Accounts etwas geschaut haben, das muss man wirklich mehr sehen wie ein View auf YouTube und nicht wie Einschaltquote sozusagen. Das heisst, konkret, Netflix sagt, wenn du die ersten 2 Minuten von einer ersten Folge, von einer ganzen Serie oder von einer ganzen Staffel geschaut hast, dann zählst du für sie schon als Zuschauer. Weil sie wollen nicht wissen, sie geben dir da die Zahl irgendwie. Bei Bridgerton ist ja noch 82 Millionen Accounts, haben sich Bridgerton angeschaut. Mhm. Und das heisst, nicht 1 Million Accounts, also nicht 82 Millionen Accounts hätten es tatsächlich angeschaut, wie wir es eigentlich wieder verstehen, sondern es hat eigentlich wie einfach 82 Millionen Views gehabt. Ob du aber diese Serie tatsächlich zu Ende geschaut hast, weil es zählt ja nur die ersten 2 Minuten von der ersten Staffel. Du könntest ja schon gesagt haben, Bullshit, schaue ich nicht weiter.
Es könnten 10 Millionen sein, oder?
Es könnten eigentlich genauso gut nur 10 Millionen sein, oder was weiß ich. Also sie geben nie irgendwo an, wie viel Prozent von diesen 82 Millionen haben tatsächlich fertig geschaut. Oder wie wir es in unseren eigenen Podcast-Statistik haben, wie viel Prozent von einer ganzen Folge wird tatsächlich geschaut im Schnitt und wo gumpet
immer 100, ab. Podcast natürlich immer 100.
99,9%, wir müssen realistisch sein. Aber das zeigen sie da nicht. Und es kann natürlich sein, dass wenn Squid Game rauskommt, eben ein Hype ist und die Leute das wollen mal schauen und so, was ist das? Es klingt geil, schauen wir mal rein. Aber wir haben keine Ahnung, ob jetzt Squid Game tatsächlich besser geschaut wird als zum Beispiel Bridgerton oder Lupin oder The Witcher oder was auch immer da oben ist. Also es tönt gut fürs Marketing und das ist das, was ich im Artikel gesagt habe. Das sind Zahlen, die wirklich auf Marketing-Purposes auch so gestaltet sind und so strukturiert sind. Weil du kannst damit geile Erfolgsmeldungen geben, wenn eben jeder Hype kannst quasi noch mehr hypen, weil die Zahlen natürlich für Hypes gemacht sind. Also, und dann,
ja, das stimmt. Das ist so ein sich selber bestätigender Loop dann.
Genau.
Ja gut, also komm, vom einen Erfolgsmeldung zum nächsten Hype, der Book of Boba Fett, gut, es ist ein Bild und ein Datum, oder?
Jetzt kommen wir zum Fleisch am Knochen von der heutigen Sendung. Der Book of Boba Fett ist bestätigt, kommt am 29. Dezember auf Disney Plus. Gut, okay, weiter.
Was ist das? Was ist das? Book of Boba Fett.
Das ist eine Spin-off-Serie von The Mandalorian. Also wer Star Wars kennt, oder ich sage mal, Star Wars-Fans werden den Boba Fett kennen, den Kopfgeldjäger, der damals in den Prequels, in der klassischen Trilogie.
Ist das da der Wurm?
Das ist der, wo vom
Jabba Wurm fressen.
Nein,
ich
kenne Star Wars. Es ist ein Witz. Aber wieso heisst der denn Fett?
Das ist einfach der Name, den George Lucas ihm damals gegeben hat, Boba Fett.
Früher Ich habe es früher in der Fabrik verwechselt. Ich habe auch gefunden, Boba Fett, das ist sicher der Wurm.
Ja, auf Englisch.
Ja, aber es ist, gell, es ist nicht mehr so, als würde der gleiche Schauspieler sein wie im The Mandalorian. Dort ja. kommt der Boba Fett davor.
Genau. Das ist der gleiche Schauspieler, wo der Jango Fett am Boba Fett ja. seinen Vater schon in den Prequels gespielt hat. Und genau. der Boba Fett ja ein Klon. Und also, Vater. Er ist ja der Boba Fett, ist eigentlich ein Klon vom Jango Fett und nicht der leibliche Sohn. Habe ich es bei The Mandalorian umso geiler gefunden, dass sie konsequenterweise wieder den gleichen Schauspieler genommen hat, der Boba Fett spielt, weil er muss ja genau gleich aussehen wie sein Vater, weil er ist ja ein Klon. Eigentlich nicht wirklich so. So.
Finde ich geil.
Finde ich super, ist eine geile Idee. Und der hat, was auch geil war, wo Mandalorian Staffel 2 ja fertig war, ist quasi gerade die Ankündigung gekommen, der Book of Boba Fett kommt raus und dass Serie sogar schon abgedreht sei. Und das hat niemand jemals etwas davon mitbekommen. Also die Leute haben ja lange nicht mal gewusst, dass der Boba Fett in Mandalorian wird vorkommen. Mhm. Dann hat es mal ein paar Leaks gegeben, dass er wird vorkommen. Aber dass eine Serie mit ihm schon tatsächlich abgedreht ist, das ist absolut nie irgendwo durchgelegt. Ja. Das war grossartig.
Ja, nicht mehr wunder. Wenn es doch in dem gleichen Stil oder so ist. Oder? Nein, egal. Das könnte cool werden. Ja.
Cool.
Ich habe übrigens auch gesehen, dass der Free Guy jetzt schon auf Disney Plus muss ich mal.
Ist er schon rausgekommen?
Ja. Wow. Vor allem hat nicht irgendwie gestanden, dass es da wieder das komische Premium-Scheissdreck kostet, sondern einfach, man kann es wirklich einfach schauen.
Ja, es ist ja so, dass die Disney hat ja seine Politik mit diesen 45 Release-Tagen, also die 45 Tage zwischen Kino-Release und dann Release auf dem eigenen Store, haben sie ja schon für das eigentlich ab sofort vorgezogen. Es war ja zuerst geplant, erst ab 2022. Dann haben sie es aber vorgezogen. Also jeder Film, der jetzt von Disney im Kino läuft, wird nicht mehr gleichzeitig als eben der VIP-Access auf Disney Plus kommen, aber dafür schon in 45 Tage, anderthalb Monate auf Disney Plus dann einfach.
Und dann kostet er nichts mehr.
Und dann kostet er
dafür nichts mehr. Okay, das ist geil. Das finde ich auch gut. Also, warum bleiben wir gerade bei Film?
Ja.
Film und Serie. Und der Luca hat schon den James Bond gesehen. Wie heißt er?
No Time to Die. Heißt der Film.
Dabei hat er hure lange Zeit zum Sterben. Wie viel? 160 Minuten?
Genau.
Alter Schwede.
Sagst du richtig, er hat 163 Minuten Zeit zum Sterben, wenn du so willst, wenn du so vom Titel willst ableiten. Und es ist auch der längste Bond-Film aller Zeiten. 163 Minuten. ich weiss noch, Quantum of Solace, der ist ja der zweite Daniel Craig-Film gewesen. Der ist recht mies gewesen. Aber er hat immerhin den Mut gehabt, auch nach 160 Minuten schon fertig zu sein.
Das ist einzig gut. Und auch das ist einem wie 3 Stunden
vorher. Das ist der Mark Forster, oder?
Ja, ja, genau. Genau, vom Schweizer Regisseur. No Time to Die ist zum Glück viel, viel besser. Er ist der 5. Bond-Film mit dem Daniel Craig, der 25. im James Bond-Kanon. Es gibt noch 2 andere Bond-Filme, die aber nicht Kanon sind.
Was? Und, was gibt es noch? Was sind noch?
Never
was?
Say Never, vermutlich, oder?
The Never Say Never mit dem Sean Connery, ist im gleichen Jahr, also ich glaube, der Roger Moore ist dort schon etwa 3 oder 4 Bond-Filme lang der Bond gsi und der Sean Connery ja nicht mehr. Und dann hat aber ein anderes Studio noch irgendwie Filmrecht gehabt. Ich glaube, es ist sogar Moonraker, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das Filmrecht an Moonraker hat ein anderes Studio gehabt und hat den Film einfach nochmal verfilmt, aber mit dem Sean Connery als Bond. Der Film Moonraker gibt es ja schon mit dem Roger Moore als James Bond. Und sie haben einfach genau den gleichen Film
never say quasi never, rebooted. Never oder Say Never Again, ja, voll.
Aber unter dem Titel Say Never, eben, Say Never, oder sagen wir nochmal, Say Never
Thunderball again. Ist es.
Thunderball, nicht Moonraker, Thunderball, genau.
Aha, eben, jetzt habe ich gesagt, das macht viel mehr Sinn.
Ja, genau. Thunderball ist es. Okay, also, es ist jedenfalls, das Witzige ist, sie haben eigentlich einen Film, wo der Roger Moore schon gespielt hat, James Bond, nochmal genommen und einfach vom Sean Connery spielen lassen. Und das ist dann, aber der ist halt eben nicht kanonisch. Also das ist eigentlich so ein Sean Connery-Bond-Film, aber der gehört nicht zum offiziellen
Kanon. Und das andere ist der erste Casino Royale.
Genau,
oder so,
der Casino Royale 1967 ist 4 Jahre nach dem ersten James-Bond-Film rausgekommen, aber ist auch mit einem anderen James Bond.
Den habe ich nie gesehen.
Ja, ich auch nicht. Ich hatte auch lange nicht auf dem Radar gehabt, bis dann damals der Casino Royale mit dem Daniel Craig rausgekommen ist.
Das ist eine Parodie.
Ja.
Casino Royale 1967.
Das ist ganz komisch.
Habe ich tatsächlich nicht gesehen. So, aber,
also ja, erzähl.
Sorry. Wir haben ein bisschen Ding, ein bisschen Bond-Lore gemacht. Aber No Time to Die ist jetzt eben der 5. Film mit dem Daniel Craig und es ist auch der Abschluss von seiner Daniel Craig-Ära, sage ich mal. Das ist auch so das erste Mal bei James Bond, dass die Filme tatsächlich aufeinander lose aufbauen. Also es ist relevant, was vor 4 Filmen passiert ist. Das hat die Bond eigentlich vorher nie gegeben. Eigentlich jeder Bond-Film ist mehr oder weniger ein Standalone gewesen. Und ja, also ich finde, das war ein absolut würdiger Abschluss gewesen. Viel ein würdiger Abschluss als Spectre gewesen wäre, der Vorgänger, wo nachher nach dem Film hat Daniel Craig ja mal gesagt hat, er würde sich lieber die Pulsadern aufschneiden, als jemals nochmal den James Bond spielen. Aber dann hat man ihm wahrscheinlich mehr Geld geboten und dann ist es eine grossartige, größte Ehre von seinem Leben gewesen, dass er die Rolle hat.
Weil ist das der Spectre, ist der letzte gewesen?
Das war der zweitletzte. Also, No Time to Die ist jetzt der letzte und Spectre ist der zweitletzte.
Skiffle ist der letzte.
Wie viel?
Skiffle.
Skiffle.
Skyfall.
Skyfall, ah. Wow, du verwirrst mich. Nein, der Skyfall ist der Vorgänger von Spectre. Also, das ist eigentlich die Reihenfolge: Casino Royale,
auch noch gegeben, ja.
Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, No Time to Die.
Ah, eben, Spectre ist eben. Ja, okay.
Genau.
Komm ich nicht raus. Egal, der No Time to Die eben, ist jetzt sehr gut.
Der ist gut, also er ist lang, zwischendurch ein bisschen, fühlt er sich ein bisschen gar lang an, aber er hat auch eine relativ komplexe Story drin, vor allem hat er viele Charaktere und er nimmt sich Zeit für die Charaktere, ist, würde ich sagen, für mich der nicht nur der emotionalste Bond, sondern auch der reifste James-Bond-Film, der, wo vielleicht sich am meisten wagt, sage ich mal. Das wie man die Art und Weise, also, sie haben ganz gross gesagt vor dem Film, bitte no time for spoilers, tönt nichts sagen, die Leute sollen das wirklich mit möglichst frischen Augen anschauen und das möchte ich auch respektieren. Darum versuche ich da gar nicht gross vom Inhalt oder irgendwie etwas zu sagen. Ich bleibe extra sehr, sehr vage. Aber es ist schon eine andere Art von Bond-Film. Ein bisschen so ein melancholischer Bond-Film auch, aber trotzdem eben doch noch der Spagat zu ein bisschen so klassischer Bond-Zutaten, so die exotischen Locations, die irgendwie verbunden sind durch einen Plot, wo ich beim ersten Mal schaue, nie genau daraus bin, warum
ja,
ich
das
genau
ist geil. Warum sind wir jetzt schon wieder in der dritten Weißen, ja. Wo Karibik und nachher wieder irgendwie Weißen in Russland in der Pampa?
Gut. Es ist wirklich etwa ein bisschen so und du hast natürlich die Bond-Fights und er kämpft natürlich irgendwo gibt es wieder mal eine Schiesserei, wo er ein Smoking dabei hat. Ist voll okay, das gehört zu Bond, er hat auch seine Sprüche, es hat britischen Humor drin, ganz viel. Es ist also eigentlich schon ein Bond-Film.
Was trinkt halt er jetzt momentan? Was trinkt er jetzt eigentlich momentan?
Immer noch, der Martini geschüttelt.
Immer noch?
Nicht gerührt. Ja, zwischendurch auch mal einen Scotch oder so. Aber der Witz war ja bei Casino Royale. Ja. Ist ja noch der junge Bond, der noch nicht der Bond ist, wo man heute, also der klassische Bond. Und dann haben sie gesagt,
das Bier.
Martini. Und er hat dann gefragt, ja, geschüttelt oder gerührt? Und der Bond so, also hat mich das interessiert.
Hat er auch recht. Gut.
Aber ja, abgesehen davon wirklich eine reife Vorstellung und auch eine Verabschiedung vom Daniel Craig, weil er wird nicht mehr spielen, das hat er schon mehrmals gesagt und ich glaube jetzt mit 53 ist es auch nicht mehr unbedingt ist auch angebracht. Man hat auch schon vorher ganz viel Gerücht gehört von wer wird der nächste Bond spielen, wird es der erste schwarze Bond-Film sein, wird es der erste Frau als Bond sein und so weiter. Also da ist eigentlich schon wirklich von Anfang an klar, dass der Daniel Craig nicht mehr wird mitmachen, aber es ist schön, dass er nicht Spectre hat als Abschiedsvorstellung, sondern No Time to Die bekommen. Also unbedingt im Kino schauen, auch die Action-Set-Pieces. Ich sage mal, sie sind nicht ganz so schön wie in Skyfall oder Spectre. Dort hat ja der Sam Mendes, vor allem bei Spectre, zusammen mit dem Heute von Heute Mann, habe ich das jetzt gerade richtig gesagt? Ich hoffe,
ja.
Mit dem Kameramann zusammengearbeitet, wo ja auch Oscar prämiert ist und die Filme haben fantastisch schön ausgesehen, aber sich da ist fast ein bisschen in dem verloren und irgendwie fast ein bisschen zu sehr sich darauf verlassen, dass es einfach schön aussieht, aber die Geschichte selber ist dann relativ flach gefallen und das passiert da effektiv nicht bei No Time to Die. Der Rami Malek als Bösewicht hat mir gut gefallen. Ich sage mal, das Drehbuch hat ihm nicht ganz so viel zum Machen gegeben in dem Film, wie jetzt zum Beispiel am Javier Bardem in Skyfall. Der hat
singt er? Singt er?
Nein, singt nicht. Ist kein spielt nicht mehr der Freddie Mercury. er flüstert meistens nur so im Raum. Aber er spielt nur. Also er spielt wirklich so einen richtigen perfiden, bösen. Also er geht schon ein bisschen untertut. Also ich finde, ich kann ihn auch, der hat mir auch gut gefallen. Der Christoph Waltz ist auch wieder dabei und andere Schwergewichte wie Ralph Fiennes, wo auch wieder der M spielt, also der Chef von James Bond. Und die haben dort auch ein paar richtig geile Schlagabtäusche und so. Wir haben eine Frau, wo am James Bond seine Nachfolgerin innerhalb vom Film geworden ist, weil er ist am Anfang vom Film, retired. Mhm. Also der ist 5 Jahre eigentlich weg vom Dienst und wird dann halt eben durch die Ereignisse wieder zurück in den Dienst gestolpert. Und sie ist dann auch noch da. Die haben untereinander natürlich dann auch noch ein bisschen Beef, weil sie ist quasi die Neue und er kommt da und so, oh Gott, was haben die da für ein Schnösel? Und er war einmal genau so ein Schnösel gewesen und das sorgt auch für viele schöne Momente. Ja, also No Time to Die hat mir sehr gut gefallen und ich kann dir am Sonntag gerade nochmal schauen.
Und du bist jetzt seit Juni hast du das zweite Mal schauen, oder?
Ja, ich mache das gerne, weil wenn du, das erste Mal, wenn du einen Film an einer Pressevorführung siehst, ich sage mal, ich beschwere mich nicht, weil es ist geil, wenn du kannst sagen, ich gehe als Job Film schauen und sie nachher noch bewerten, aber du schaust einen Film natürlich anders. Ja, wenn du weißt, du musst nachher noch du musst analysieren, du musst interpretieren, du musst Kontext setzen, du musst einen Text schreiben. Im Kopf während dem Film hast du schon Sachen und denkst, oh, das muss ich unbedingt daran denken, das muss ich nachher unbedingt erwähnen und das muss ich noch aufschreiben, schnell irgendwo notieren. Und ja, das ist etwas anderes, als wenn du einen Film einfach kannst schauen und geniessen. Und das mache ich einmal dann schon noch gerne. Gerade bei Filmen, die mir wirklich eigentlich noch gut gefallen haben.
Cool. Du, aber
ich finde auch den Namen gut.
Ja.
No Time to Die, das ist ein typischer Bond-Name.
Ja.
So. Im Vergleich zu Spectre. Und
ja,
so.
Das stimmt. Ich kann jetzt, mich doch noch schnell dazu. Ich tue mich jetzt doch noch schnell. Ich schaue auf die Uhr gerade und sehe, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Wir sind erst bei 50 Sekunden.
Und wollt, fünf Games.
Ja, ich werde jetzt aber auch noch schnell in einem 3-minütigen Abriss doch noch von dem Film erzählen, den ich am Zürich Filmfestival gesehen habe, weil ich habe herausgefunden, dass der Hauptdarsteller gar nicht so ein Unbekannter ist. Ja, Stephen Graham, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist so ein Dude, ein Engländer, hat diversen Sachen mitgemacht, wie zum Beispiel hat er im Boardwalk Empire den Al Capone gespielt. Boardwalk Empire, hä?
Sagt euch etwas? Ja, der Schauspieler. Ja, doch, das ist so ein Gesicht, wo man sagt, das ist doch der.
Ja, und man weiß aber nicht richtig. Ja, der ist überall ein bisschen Public Enemies, Gangs of New York, Pirates of the Caribbean, This is England und so. Und auf jeden Fall ist es so wirklich so ein, er spielt dort einen sehr abgefuckten Koch. Es ist ein One-Take.
Also wie heißt der Film? Wie heißt der Film?
Ah, er heißt Boiling Point, sorry. Boiling Point Boiling bin ich schauen. Und der spielt jetzt einen sehr abgefuckten Koch, wo so, du merkst irgendwie, es läuft bei dem nicht so. Er hat offenbar gerade 2 Minuten auf einem Sofa gecrashed, ist von der Frau rausgerührt worden. Muss immer seinem Sohn irgendwie probieren, zurückzuleiten. Dann ist der Lebensmittler am Anfang gerade dort, schiessen zusammen und er wird von einem 5 auf ein 3 abgestuft wegen der Lebensmittelsicherheit und so. Und einfach den ganzen Abend ist in einem Take aufgenommen, in dem Restaurant, das er hat, mit seinen Mitarbeitern, wo dann die Kamera folgt dann zum Beispiel einmal raus, wo irgendwie der Abwäscher, der eh schon zu spät gekommen ist, macht noch irgendeinen Drogendeal hinten aussen und dann kommt sie aber wieder zurück mit ihm rein und dann geht sie mit einer, die serviert, an den Tisch und so. Und das ist wirklich, du das glaubst du fast nicht, aber du klebst im Sitz 1,5 Stunden lang voll Suspense. Weil halt in so einer Küche ja mega viel passiert, oder? Dann kommt, hey, Tag, da, abrufen, wo? Hey, das ist 7, macht schwierig. Geh mal schnell schauen, dann gehst du dem Waitress nach, wo irgendwie nachher angefeilt wird und irgendeinen Klaps aufs Fiddle bekommt, blöd gesagt. Dann nachher gehst du wieder zurück, dann kommt irgendwie ein fucking Kritiker rein. Hey, shit, wir müssen dort, ah, fuck, wer hat das im Griff? Haben wir denn die Stritze? Dort ist eine Nussallergie und so. Also, weißt du, wirklich so. Hure geil, in einem Stück dreht, Riesenleistung von ihm und auch von der Schauspielerin, die seine zweite Untergebene spielt, seine Stellvertreterin, die aber eigentlich alles im Griff hat, aber auch überhaupt nicht mehr macht. Sous-Chef, genau. Ja, und am Schluss natürlich, ja, es ist witzig, tragisch, eben wirklich aufreibend, suspend, so. Und weiss nicht, ob man ihn irgendwie nachher schauen kann, darum habe ich ihn eigentlich gar nicht reinnehmen wollen. Aber jetzt habe ich gefunden, komm, wir haben jetzt so wenig, also wir haben noch so viel Zeit, wir haben noch ein paar Games zu besprechen, aber Boiling Point, im Zürich Filmfestival gelaufen, im Wettbewerb, tatsächlich eine sehr grosse Empfehlung von mir. Besonders spannend auch gewesen, weil natürlich dann sie als Schauspielerin und Regisseur und 2 Schauspieler sind die, die haben ein bisschen erklärt, wie das gegangen ist. Und sie haben tatsächlich den Film an 3 Tagen jeweils 2-mal durchgespielt am Stück.
Nein.
Und dann geschnitten. Also wirklich, und dann hat sie mich so gesagt, ja, weißt du, wenn die Kamera weg ist, hat sie im Kühlschrank drin, hat sie noch ihr Skript gehabt. Es ist alles so leicht improvisiert, hat sie mich können spicken. Yes, jetzt ist die Kamera weg und hinten raus mit dem Deko rauchen. Jetzt kann ich da schnell schauen.
Wenn das geil findest, dann musst du wirklich mal One Cut Dead schauen. So einen koreanischen. Sensationell. Aber über den muss man eigentlich. Man kann die Beschreibung
Ja, ich weiss welche. Ja, fuck. Den habe ich schon immer mal gesucht. Ich glaube, so der Patrick hat den auf DVD. Wir machen immer so einen Horrorfilmabend und haben dann eben, glaube ich, irgendwie nicht.
Er ist aber eigentlich gar nicht so Horror, aber One Cut Dead, den habe ich einfach auch. Da habe ich letztens Goya empfohlen. Ganz geil.
Das ist aber geil. Also wirklich so, ist es an einem Stück gefilmt tatsächlich? Oder hat es ein paar versteckte Cuts drin, wo theoretisch wieso?
Es hat schon versteckte Cuts drin, okay, jetzt im Boiling Point. aber sie haben halt, er hat dann so gesagt, ja, der erste Tag ist einfach mal so ein bisschen zum Üben. Von dort haben sie noch nichts rausgenommen. Aber dann am letzten Tag sind natürlich, und das war gerade vor Covid gewesen, sie haben gewusst, ja, nachher ist Lockdown, können wir nicht mehr filmen. Wir können jetzt nicht noch einen extra Drehtag machen oder so. Das heisst, jetzt muss es fuck nochmal sitzen und so. Und der Schauspieler sagt halt, so ein Profi, oder? Der hat aber immer wieder neue Sachen eingebaut und so. Es ist dann also krass, was du mit so einer Legende zusammenspielst, oder? Für die jüngeren Schauspieler und so. Ja. Und das ist wirklich, es ist recht spannend gewesen, mal so ein bisschen hinten. Das finde ich halt damals noch geil, also Filmfestivals. Wenn jetzt der einfach so würdest schauen, wäre es schon ein cooler Film, eineinhalbstündig, voll Suspense, aber wenn du noch ein bisschen so, du kannst fragen, kann ich natürlich nicht, ich kann natürlich keine Frage gestellt, aber wenn du könntest, es hat immer so Nerds dann im Publikum, die so die richtige Frage stellen. So. Boiling Point und One Cut steht in dem Fall.
Also, kann man dann, irgendwo kann man dann den schon schauen. also, dann, ja nein, ich kann irgendwann, kannst du nicht mieten oder was immer. Also komm, dann wechseln wir doch in unsere Spielecken, jetzt muss ich gerade mal schauen, da, ob ich da das gequeued habe, richtig, nein, das ist nur das. Genau, also über das muss ich gar nicht viel reden, nur weil ich habe mich gefühlt, das kurz auszuprobieren. Lord of the Rings Rise to War.
Mobile.
Ein Mobile Game. Ich habe schon gedacht, dass das ein Scheiß ist. Warte, ich muss da dann noch das Scheiß Ding wegnehmen, sorry. Es ist ein Mobile Game, wo Herr der Ringe, Taktik, so ein bisschen, und also ich habe wirklich also eine halbe Stunde gespielt und es ist ein verdammter Güssel.
Ja, aber sorry, was geht?
Du hast eine Übersichtskarte, wo du also interessant ist noch, dass du kannst verschiedene von den Reichen wählen. Das heißt, du bist nicht einfach nur die Guten, sondern du kannst auch irgendwie Angmar oder da die mit den Olifanten und so nehmen. Es gibt, glaube ich, 8 verschiedene. Schräg ist das irgendwie dann die Hälfte von den gleichen Bildern. Also es gibt dann 2 Elfen und beide mal das gleiche Profilbild. Mega schlecht gemacht. Und du siehst das so, die Übersichtskarte, und kannst dann deine Armee losschicken, kannst dann die upgraden und so. Aber er wirklich so weiss, da kommt das Katzen, wirklich klick da, upgrade, bla. Ja. Also, und wirklich überall, wo wir noch Geld hineinschieben und so. Darum, das, für mich ist mir ein Antityp. Wirklich einfach, also, könnt ihr euch im Fall auch schenken. Wenn ihr seht, oh geil, Herr der Ringe Game Mobile, ich weiß nicht, kann man sich wirklich einfach schenken.
Ich glaube, ich habe mal vor Jahren, vor vielleicht 20 Jahren oder so, ein PlayStation-Spiel gehabt, das ähnlich aussieht wie das da, aber mit Asterix und Obelix.
Geil. Das ist sicher besser gewesen. Aber schau jetzt, zum Ersten, der Luca hat es ja eigentlich gespielt, Kena, ja. Bridge of Spirits. Oh ja, das ist mir der Geilste passiert. Ich spiele es ja, du spielst auf der PlayStation, gell?
Ja.
Ich hatte dich nämlich, stimmt, ich hatte schon gefragt. Ich spiele auf dem PC und im Epic Store gibt es es nur. Und Epic Store hat ja so optional verdammt Cloud Sync. Oder weißt du? Oh. Es ist einfach wieder mal ein Game, das kein Cloud Sync hat. Und weil ich so 2 PC spiele, habe ich es dann halt irgendwie ab und zu zügelt über mit dem Google Drive und so. Und ich habe dann einfach irgendwann verhängt. Ich habe gemeint, ich habe gegen am einen PC das letzte Mal gespielt und dann am anderen habe ich es überkopiert und danach habe ich gemeint, fuck, jetzt habe ich gerade das Neue mit dem Alten überschrieben. Und weißt du, ich bin eigentlich am Schluss gewesen. Ich hatte noch einen Boss vor mir gehabt, 10 Stunden gespielt oder so.
Nein.
Und einfach Safe Game weg.
Scheiße.
Und ich meine, ich habe geschaut, beim anderen bin ich vor dem ersten Boss. Also weißt du, wirklich gerade am Anfang. Und ich habe immerhin auf Twitter habe ich gefragt und ein paar haben es geteilt und jemand hat mir schon ein Safe Game geschickt, wo auch schon bei der Mitte ist. Und ich habe ihm gesagt, es soll mir einfach das Update, wenn er jemand dort und dort ist, weil es ist gerade, ich bin noch am einen Boss, es ist relativ einfach zu finden, denn wenn er mir das Safe Game gibt, dann mache ich es dann mal noch fertig. Aber Kena Bridge of Spirits ist das erste auffällt, es ist ein Third-Person-Action-Game, wo wirklich aussieht wie ein Pixar oder Dreamworks-Film. Absolut krass, also optisch wirklich etwas vom Besten, was ich je gesehen habe. Und du bist so ein Spirit Guide, also jemand, der die Sterbenden ins Jenseits begleitet, sozusagen. Also meistens solche, die nicht so recht loslassen können und dann halt von irgendeiner gewissen Macht übergriffen werden. Und dann versuchst du sie zu befreien, damit sie dann gehen können. Und das Gameplay ist wirklich so, ich habe das oft gelesen im Vorfeld, so PlayStation 2-mäßig und so. Und ich finde, das stimmt, das ist wirklich so. Das ist so, das Gameplay ist echt völlig basic, oder? Mhm. Du machst fast immer irgendwie, du musst irgendwie drei Sachen irgendwo holen und dann für das eine läufst du dort hin, sammelst irgendetwas ein und dann musst du noch zwei andere Masken haben und dann gehst du irgendwo einen Punkt zusammen und dann öffnet sich dort das Portal. Und dann ist das so. Das ist wirklich eigentlich simpel, aber es ist auch alles relativ kompakt, du kommst relativ schnell für sie, die Rätsel sind simpel oder es ist nicht irgendwie allzu komplex, weißt du, so wegen, jetzt muss ich noch drei von diesen Sachen holen. Es ist wirklich alles genug kurzweilig und auch so, was du ein bisschen sammeln kannst und so. Und du lernst natürlich mehr Fähigkeiten und so. Also am Anfang kannst du einfach ein bisschen prügeln und dann schlussendlich später kannst du einfach mit mehr Sachen interagieren und du kannst nicht mehr so Zeug zum Leuchten bringen und du sammelst dann auch so kleine Tierli, so herzige.
Die Rots.
Wo dann, ja, Rots, genau. Und die kannst du mit so Hüten dekorieren, was auch noch witzig ist. Und ich finde die übrigens noch geil gemacht. Die laufen ein bisschen mit dir mit. Und wenn du irgendwo hinläufst, dann tun die sich auch wie so automatisch irgendwo platzieren. Mhm. Sie hocken dann auf das Regal und so. Und mega herzig gemacht. Und eben, Gameplay an und für sich wirklich basic. So. Ein bisschen Jump'n'Run und ein bisschen einfache Rätsel, wirklich nichts Außergewöhnliches. Aber eine mega schöne Welt. Und Bosskämpfe, muss ich tatsächlich sagen, als ich es gestreamt habe, hat auch einer gesagt, sie sind Dark Souls-mässig.
Ja, ich habe gefunden,
das ist aber schon noch eine rechte Ansage.
Ja.
Aber es ist wirklich noch krass, dass Bosskämpfe haben wirklich noch in sich. Ja. Und ich finde, die sind auch noch die erstaunlich abwechslungsreich. Also du musst wirklich so sehr viele Sachen musst du irgendwie beachten dynamics und irgendwie gutes Timing haben. Bosskämpfe, muss ich wirklich sagen, sind fordernd. Bei meinen habe ich wirklich etwa 20 Versuche gebraucht.
Welche?
Der zweite.
Ja.
Also der zweite grosse. Es sind ja wie so drei Personen, dann irgendwie, wo du da befreist. Mhm. Und die zweite, nicht die Schmiedin. Dort habe ich nur 10 Versuche gebraucht oder so. Aber der vorhin wirklich etwa 20 Mal probiert. Ich habe mich nicht einmal aufgeregt, der hat mich noch erstaunt, warum mich das irgendwie nicht genervt hat. Du bist auch gerade wieder dort, weißt du? Ja. Es lag schnell, bist gerade dort. Das ist halt
dann bei Dark Souls dann eben auch ist wirklich nicht ja. So.
Aber es hat, also der Kampf ist wirklich, weißt du, ich meinte zum Beispiel, du musst ihn dann irgendwie, erstens hat natürlich dann noch so kleine Gegner, die dich angreifen, aber du musst ihm dann etwas anrühren, dann das sprengen, dann geht er irgendwie auf und dann kannst du mal die eine Stelle abschiessen, meistens noch mit Timen, dann hast du irgendwie zwei Sachen auf der Seite, die dir ein bisschen Leben geben, aber nur die zwei, musst aber auch wieder deine Viecher draufschicken, das kannst du aber nur, wenn du so die goldigen Punkte hast, die du sammelst, indem du die kleinen Mobs kaputt machst und so, es sind wirklich solche, es sind noch viele Sachen, die du handeln musst. Mhm. Und, also, ja, die Kämpfe sind wirklich tricky. Also, die Bosskämpfe, die sind echt noch heavy.
Ja, voll, finde ich auch. Also, ich habe sie auch jetzt letzte Woche, ja, doch, auch sicher schon 4, 5, 6 Stunden irgendwo dort umeinander gespielt. Bin noch nicht ganz, wahrscheinlich bei der Hälfte vom Game, aber ich habe allem wirklich beipflichten, wo du gesagt hast, ein wunderschönes Game zum Anschauen, wirklich. Und ich bin froh, ist es nicht so fordernd meistens, weil dann kannst du umso mehr auf die schöne Grafik schauen und die Umgebung und beobachten all die Details und wie deine Rod sich verteilt und Zeugs und wie kann man Rätsel lösen. Und zwischendurch dann ein bisschen wieder knackige Bossfights, damit es eben dann doch nicht einfach ein bisschen so vor sich eindudelt und du doch noch ein bisschen gefordert wirst. Aber dann auch, hast du den Soundtrack schon erwähnt?
Ah, stimmt, ja.
ein wunderschöner Soundtrack, ja. Finde ich auch. Also einer, der wirklich raussticht, wo du hörst und merkst, das tönt auch noch schön, das Game. Also ja, wirklich mega. Es ist das perfekte Luca-Game auch, muss ich sagen. Also ja. Wirklich so kurz und knackig und nicht zu viel Zeugs, wo man noch rundherum muss machen, weil dann ich verliere mich dann in all diesen Nebenquests. Ich mache dann die, bis ich 30 Spielstunden habe, aber Story Fortschritt 25% und dann schießt es mir dann schon langsam an.
Ja,
ist wirklich, ja, ich bin auch recht gehypt für das Game.
10, 12 Stunden, kommt halt echt darauf an, alles nebendran gehst du suchen, du kannst natürlich deine Fähigkeiten upgraden und so. Aber Kena Bridge of Spirits für PS5 und PC, nicht PS4, wirklich nur PS5. Nein!
PS4 ist, glaube ich, auch.
PS4 doch auch.
Es ist aber, glaube ich, nicht immer so geplant gewesen. Ich glaube, das haben sie erst später dann.
Ja. PS4, PS5 und stimmt, Deathloop ist glaube ich nur PS5 gewesen. Ja, das ist das. Dann das andere, wo ich aber eben dann aufgrund von diesen Games nicht so viel gezockt habe, ist Sable. Das ist im Game Pass drin, einfach, dass wir den auch wieder erwähnt haben. Ist ein Open-World-Spiel mit ganz speziellen Design. Also weißt du, so, da müsst ihr wirklich fast einen Trailer schauen. Das ist so, so ein pastellfarbig irgendwie. Du bist in so einer Wüstenlandschaft, oder? Darum auch der Name. Der Soundtrack, genau, Japanese Breakfast. Das hat wirklich einen coolen Soundtrack. Und das ist so ein, ich weiß nicht, eine Post-Apokalypse. Die Leute leben dort. So ein bisschen viele fahren oder so Reisende und dann überall so geheimnisvolle Maschinen und Tempelanlagen, was ich mit Technologie und so. Und du bist einfach, das Spiel ist eigentlich wie so ein bisschen dein Erwachsenwerden. Du lebst mit deinem Camp und wirst dann eigentlich als Gleiter, das sind eben so die, die mit den Töpfen rumfahren, wirst du sozusagen in die Welt entlassen und musst dich selber finden oder einfach deine Aufgabe im Leben finden. Oder? Und für das kannst du eben verschiedene Quests annehmen bei den Leuten. Es gibt kein Kampfsystem und so, es ist wirklich einfach ein Entdecken, das Spiel. Und mit einfachen Rätseln, weißt du, dann musst du irgendwo ein paar Larven finden und oder sonst irgendwie. Meistens ist es etwas einsammeln oder etwas aktivieren und es gibt eigentlich auch keine Upgrades, außer du hast eben so einen Töff dabei, wo du kannst upgraden und die kannst du ein bisschen customisen, aber hey, es ist so wunderschön gemacht und so huere chillig. Es ist wirklich ein chilliges Game. Also, du musst dich natürlich auf das einlassen, weil es halt auch ruhig ist. Aber es ist wirklich so fast meditativ. Also, und das ist nicht langweilig. Es ist wirklich die Welt, die ist sehr geheimnisvoll. Du kannst ja wirklich irgendwo hochklettern, wie bei Breath of the Wild. An und für sich ist es auch wie Breath of the Wild, einfach ohne Kampf.
Das ist noch das Ding. Es ist halt gar kein Verhalten.
Nein, wirklich nicht. Und dann kannst du wirklich einfach, dann schaust du in die Ferne und wenn irgendwo etwas ein Rauch siehst, dann gehst du mal dort an und dann erkundest du das. Und ich glaube, du kannst etwa 20 Stunden gamen. Ich habe es jetzt auch wirklich nur so 5 gespielt oder so, weil ich eben nicht welchem Rand dazwischen kommst. Aber das wenn ich wieder eine ruhige Minute habe, unbedingt das Spielen Sable. Eben für Konsole und PC. Ich finde es wirklich ein mega cooles Game. Dann würde ich sagen, ich glaube, ich weiß FIFA, ich glaube, gar keinen Trailer reingespielt, aber ich meine, das sieht ja auch vermutlich dann nicht so viel anders aus, nehme ich an, als die anderen. Aber ja, erzähl mal FIFA 22.
FIFA 22, ja genau. Da gibt's, ist eigentlich same, but different, but still same.
Gibt es jetzt endlich Challenge League?
Nein, das Scheiße, das habe ich vergessen nachgezogen. Ich glaube nicht. Es gibt die Ungarische Liga dafür. Die Ungarische Liga ist jetzt drin.
Wow, nein, FIFA endlich 22. Kann ich mit Sofia spielen.
es ist wieder. Es ist eigentlich immer die gleiche, der gleiche Zyklus, den wir machen. Es kommt ein neues FIFA raus. Am Anfang ist es langsam und realistisch und fühlt sich auch gut an. Dann kommen über die Monate hinweg Hunderttausende von Patches, bis es am Schluss wieder mehr so ein schnelles Arcade-Spiel ist. Und FIFA 22 ist wieder genau das Gleiche.
Wo sind wir?
Es ist wieder lang. Also, ich kann das Gleiche glaub, sagen, was ich vor einem Jahr schon mal gesagt habe zum Game. Es ist, fühlt sich am Anfang langsam an, realistischer, Bewegungen, alles, Ballphysik etc. Ich habe es jetzt ein paar Stunden gespielt, vor allem online habe ich es bis jetzt gespielt. Also, Seasons, ich spiele kein Ultimate-Dings mehr, das habe ich mal vor 2-3 Jahren mal gemacht. Jetzt wirklich
hast du alle abgeputzt? Hast du alles stolz
ich gemacht? Am Anfang ist gut gelaufen und dann habe ich gestern Abend noch mal eine riesen Niederlagserie angelegt. Ich habe 5 Spiele hintereinander verloren und ich bin wirklich recht hässig geworden. Ich habe sicher noch die 2-3 Matches zu viel gespielt, wo ich eigentlich schon genau weiss, ich muss jetzt aufhören, ich will nicht mehr besser. Also, jetzt bin ich zu hässig. Aber dann machst du gleich noch, und jedes Mal machst du die gleichen dummen Scheisspässe und bist über 50. Und dann kommt der Schiri, der auch noch. Aber
der Schiri, ja genau, der Schiri.
zum trotzdem, also ich meine, ich mache das trotzdem jedes Jahr wieder. Ich hole mir das FIFA 22 und ich spiele es nach einer Stunde weise, bis FIFA 23 wieder rauskommt. Es ist einfach mein Game, ich liebe es. Und man merkt, glaube ich, schon, vor allem so ein bisschen, was abseits vom Ball passiert rundum. Also du hast das Publikum, wo Animationen hat, wo Bewegung auf der Seite. Du hast auch deine Mitspieler rundum. Du siehst, wie die Verteidigung sehr viel gescheiter agiert. Wirklich so als Viererkette. Wenn du Viererkette rein hast, dann siehst du, wie sie sich viel besser als Viererkette bewegen als noch in FIFA 21. Ich glaube, dort hat man einiges Arbeit reingesteckt. Goalies sind komplett überarbeitet worden und alle, die FIFA 21 gespielt haben, werden erleichtert seufzen, weil die Goalies in FIFA 21 sind sowas von total unbrauchbar gewesen. Es waren wirklich einfach Platzfüllen gewesen, aber du hast können fast mit jedem Schuss ein Goal machen, das einigermaßen platziert war. Die Goalies haben auch komische Animationen gehabt, also die Bälle sind dann einmal reingegangen und der Goalie hat in letzter Sekunde noch den Arm irgendwie hindern gebogen, damit der Ball überhaupt kann durch kann, wo du wirklich dachtest, was soll das Shit? Das kann der Goalie auch noch überhaupt etwas? Und dann haben sie in FIFA 22 gemerkt, weil wirklich haben sie nochmal, den Goalie auch mit den Animationen nochmal wirklich von Null an überarbeitet und komplett überarbeitet. Und die machen jetzt tatsächlich auch ein paar richtig schöne Paraden und strecken sich anständig und du kannst nicht mehr einfach so ein Goal schiessen. Aber sonst, du, es sind wieder kleine Updates. Also dadurch macht EA natürlich schon ein verdammtes Geschäft, dass sie jedes Jahr so ein Game zum Vollpreis rausbringen und es ist nie irgendein Riesengump von einer Version zu der anderen. Also wenn du jetzt nicht wie ich so ein richtiger FIFA-Fixionado bist, dann kannst du auch easy ein, zwei Jahre mal auslassen und dann hast du in drei Jahren wieder ein neues FIFA kaufen. Dann merkst du schon, dass etwas geht. Aber so von Jahr zu Jahr, die Unterschiede sind einmal so gering. Ja.
Aber so die neuen, weißt du, du musst es mutig kaufen, wenn du einfach die aktuellen Spieler Ding watchst und so. Oder wird das bei Alten auch updaten?
Nein. Die werden natürlich nicht. Die werden nur während der Saison updatet und am Ende der Saison. Weil sonst hättest du keinen Grund, also zum das neue FIFA kaufen.
Es ist schon lächerlich, oder? Dass das nicht. Das wäre vermutlich problemlos machbar.
Ja, das ist ja nicht das Problem.
Dings hat umgeschaltet. Pro Evolution Soccer. Also PES heisst jetzt ja nicht mehr, heisst jetzt, glaube ich, eFootball.
Ja.
Die haben da die Marke geändert und sie haben tatsächlich auch Free-to-Play geändert und sie tun auch einfach jetzt nur noch. Jedes Jahr die Mannschaften updaten, aber das Spiel glaub, nicht mehr gross weiterentwickeln. Also nicht so, wie sie vorher gemacht haben. Sie haben es wirklich jetzt, halt, wie sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, die Konkurrenz, also die Macht von EA, auch mit der ganzen Lizenz und so, sie ist einfach zu gross. Mit dem können sie nicht mitheben. Sie sind immer nur ein Nischenprodukt im Vergleich zu FIFA gewesen, auch zu der weltweiten Verkaufszahl. Und es lohnt sich für sie einfach nicht, da jedes Jahr halt dann gleich nur, also viele Fans haben ja mal ein Weilang gesagt, dass Pro Evolution Soccer ein besseres Spiel ist als FIFA. Und ja, dort ist immer so ein bisschen so gewesen, in welchem Lager bist du? Bist du Pro Evolution Soccer, bist du FIFA?
Ja,
in den letzten 3-4 Jahren aber hat Pro Evolution Soccer auch hart abgegeben. Also haben auch ein, zwei Mal probiert, sich komplett neu zu erfinden und alles irgendwie schlimmer gemacht, als es vorher war. Sie haben dann nicht mehr grosse Updates rausgebracht, also sind auch ein bisschen auf die EA-Schiene gekommen und haben enorm viele Fans verloren dadurch und sind darum auch wirklich noch weniger konkurrenzfähig geworden, als sie ohnehin schon gewesen sind. Und jetzt ist wirklich der Moment, wo EA halt den Platz herrscht mit seiner ganzen finanziellen Macht, die sie haben. Und auch institutionelle Macht wahrscheinlich.
Ist sie? Also, aber ja. FIFA 22. Also, dann noch das allerletzte, was wir haben in unserer Liste, ist New World, das von das Amazon Studios MMO. Und sieht aus, als hätte die tatsächlich mal ein Game rausgebracht, das nicht komplett scheiße ist. wenn man dann mal reinkommt, der Ansturm ist ja wirklich krass. Also irgendwie von 700'000 gleichzeitige Spieler und Warteschlangen, die schlimmsten sind glaube ich wirklich 20'000 Leute gewesen. Bei mir sind es mal 10'000 gewesen.
Sie haben ja pro Server kannst 2'000 gleichzeitig haben. Leute drauf, oder? Und sie haben die im Oceania haben sie irgendwie 6 Server aufgeschaltet. Jetzt kannst du mal ausrechnen, wie viel das dann nachher von Neuseeland und Australien. Also weißt
du. Es gibt auch die eine Seite, da kannst du all die Stats anschauen. Das ist recht interessant. Du kannst alle Kurven und so, mega geil. Wir haben ja mal über Beta geredet und ich bin, weil ich ehrlich gesagt, gar noch nicht viel weiter. Weil ich bin gestern zum Beispiel gar nicht reingekommen. Das ist wirklich, ich habe es vorgestern wirklich am Mittag eingestellt und habe dann am Abend gamen. Also ich habe den PC einfach eine halbe, wirklich 6 Stunden, glaube ich, 7 Stunden laufen, damit ich am Abend reinkommen bin. Das hat dann funktioniert, aber es ist ja absurd. Aber sonst, es ist so ein, eben, wie wir es gesagt haben, es ist ein MMO, spielt so ein bisschen Mittelalter-Fantasy mit Piraten und...
Ja, so ein bisschen mehr so, also, Kolonialzeit.
Genau, stimmt, das ist das Bessere, Und,
es ist halt ein MMO, gell? Man geht halt hol 4 Sachen dort, hol 5 Sachen dort, hilft mir das und das zu machen. Was aber geil ist, finde ich, ist, dass Skillen und das Leveln ist so wie bei Skyrim, dass du, je mehr du Waffen oder so brauchst, umso besser wird sie dann auch und umso mehr kannst du Skills einsetzen dort und so. Das finde ich
kannst genau geil. Sachen freischalten. Ja, das finde ich auch cool. Dann brauchst du viel Musketen, dann schaltest du dort irgendwie den starken Schuss frei und ich glaube, es hat ein bisschen mehr Aspekte von Survival. Du kannst halt auch x Ressourcen und so abbauen und Tiere skinnen und so. Mhm. Und du kannst später halt auch bauen. Aber dort, so weit bin ich noch gar
nicht. Kannst bauen, tatsächlich.
Ja, also es hat ja auch in der Keyset oder in der...
Ah, ja, ja, das ist ich habe Tastenbeläge nicht gross angeschaut.
Hat es ein Bildmenü. Und nein, das habe ich ja, das hat man auch in diesen Vorschau, ich könnte den Leuten noch oder mitschauen, das Ding zeigen. Nein, das hat auch irgendwas bauen kannst, aber eben, wie gesagt, ich, weil die einen vor allem heute mich auch gefragt, ob es wie Valheim ist.
Ja.
Weil ich das auch schon, ich habe das auch schon gelesen. Die einen sagen, das sei mehr Valheim als bla bla bla.
Okay.
Aber ich bin wirklich noch viel zu früh, um das zu beurteilen. Ja. Aber generell, ich finde, der Einstieg, muss ich sagen, ich glaube, der Luca, der hat nicht so passt. Mir hat der recht gefallen. Das ist auch rein optisch irgendwie. Das hat, sind sehr geile Levels. Und dann, eben, das Kampfsystem ist halt ist anders, weil es aktiv ist. Also du bist wirklich, du mit WASD spielst zum Beispiel, dann bist du halt am Ausweichen und blocken. Und das machst du alles aktiv. Das finde ich, das ist noch geil gemacht. Ich finde auch das Gegner-Design bis jetzt recht easy. Und ich habe mal so ein bisschen reingeschaut, wie die Raids aussehen. Das hat eigentlich auch noch witzig ausgesehen. Drum, also ich finde, es hat Potenzial. Ich bin, eben, also ich muss aber wirklich einfach noch einige Zeit reinbuttern. Sie haben auch gesagt in meinem Review-Guide. Also 40 Stunden müssen wir schon, bevor wir es beurteilen können. Ja, da haben sie sicher recht. Also, eben, ich habe vielleicht jetzt 10. Schwierig zu beurteilen, weil wegen all diesen Wartezeiten habe ich, glaube ich, auch schon 30 Stunden. Das ist völlig
ja,
dumm.
Ich kann nicht. Ja. Ich, bin jetzt, ich meine, ich habe einfach die Tutorials nochmal durchgerusht, die ich schon mal gemacht habe. Aber es gibt noch. Ich bin ja wirklich noch nicht weit. Ich habe jetzt etwa so weit wie du, ein bisschen weniger.
Fraktionen kann man ja noch sagen. Es gibt 3 Fraktionen und das hat noch einen interessanten Aspekt. Aber ich müsste jetzt mal spielen, wie das aussieht. Aber du kannst dann. Du schliessest dich einer von denen an und dann gibt es auch wirklich Quests für dich. Zum Teil sind es ganz einfache Singleplayer-Quests, aber du kannst dann halt auch wirklich PvP aktivieren und dann gehst du kämpfst halt um Gebiet. Und das klingt echt schon witzig. Und was ich auch geil finde, du kannst voll einfach PvP immer aktivieren und hast 10% mehr XP. Finde ich noch recht geile Trade-off. Ja, weißt du, es kann dich einfach jeder dann vermöbeln.
Ja, aber du hast 10% mehr XP. Außer die von der fremden Fraktion, oder?
Wo es aktiviert dann, genau. Aber das ist noch. Ich habe es bis jetzt nicht
gemacht. Wieso bist du eigentlich zu diesen Marodeur? Das finde ich die unspannendste von diesen Fraktionen. Wieso?
Das ist einfach die Syndicate langweilig. Also ja, die Guten haben so langweilig
gemacht. Was? Also gibt es Gute?
Ja, die anderen einfach noch. Nicht Syndicate, sondern die anderen, die Behüter oder
irgendwas. Aha, ja, die, was so ein bisschen die Spiri-Menschen.
Ja, ja, und dann habe ich Syndicate, das ist irgendwie der Text, den ich dort einfach so doof gefunden. Sie sind so blablabla. Bla, bla, bla. Aber sie sind alle doof.
Ja, ja, also, man kann sie auch immer noch ändern, wenn man will. Ich gehe dann nachher raus, wenn man das
120 Tage?
Musst warten. Nein. Einmal darfst du ändern und dann darfst du dann musst du 120 warten.
Ah, ich habe nur das gross 120 Tage.
Nein, einmal ist gratis. Erstmal ist gratis, nachher sind es 120 Tage. Aber Marodeur hat mich einfach am längwilligsten durch. Wir sind da Krieger, wir sind die Krieger. Das ist, hat mich so ein bisschen, hat mich erinnert ein bisschen an so eine 16-Leute, wie sagt man denn? Wie ein Zunft vom 16-Leute. Es sehen aber auch alle Leute drinnen so aus, als wären es Zünfter. Das ist ja so, oder? Die haben ja alles so Verkleidungen
an. Das stimmt. Ich bin alle eine Stufe gegangen von die Stufe. Ah, jetzt bin ich schon bei allen durch. Und dann habe ich einfach die Ente genommen. Wie Zünfte, ja, das stimmt. Man muss unbedingt noch ein bisschen Zeit investieren.
Wir spielen jetzt, ich glaube, es sind ein paar Jungs genau. Jetzt von mir sind am Start. Mal schauen.
Yeah. Und wir streamen jetzt am Freitag, um 2, wenn der Podcast vorher draußen ist. Könnt ihr dort mal reinschalten und wir sind auf dem, wie heisst das, Server? Ich komme mit
Ihnen. Ja, kannst du nicht rein.
Ganz hier oder so, glaube ich.
Ich bin vorhin geschaut, hast du schon wieder in Länge, es sind schon wieder 1000 gewartet, oder? Also weißt du jetzt nur schnell auf dem Server-Ding.
Ich stelle es noch einmal ein, damit ich den Podcast produziert, dann kann ich vielleicht noch mal ein bisschen
gehen. Ja, ich nicht. Ich bin ja. Übrigens, das kann man am Schluss vom Ding noch sagen, was ich nachher mache. Ich gehe nachher zum Botschafter von Finnland.
Aha.
Saufen.
Ja, der stellt, nein, das ist eine Degustation. Das ist nicht saufen.
Eben, geh saufen.
Das ist eine Degustation von finnischen Schnaps.
Eben, also. Ich kann auch schon mit Finnen trinken. Mit Finnen trinken ist saufen.
Aber nicht mit dem Botschafter von Finnland.
Also wenn er ein guter Botschafter ist, dann schon. Also gut, komm, dann machen wir auch fertig. Und danke fürs Mitmachen. Und wie gesagt, wenn ihr Inputs habt oder Fragen oder Anregungen, dann schreibt es an podcast.digitech.ch oder in unserem Discord-Channel. Dort ist es auch ein bisschen ruhig geworden in letzter Zeit. Vielleicht muss ich dort auch wieder mal den Podcast rein spammen. Dann auch.
Ja.
Aber genau. Sonst danke fürs Mitmachen, fürs Mitschauen, hören, laufen. Wie heißt es?
Ja, also, genau.
Ciao miteinander.
Ciao.